Gott, wir bitten dich, schenk uns deine Gnade, dass deine Gnade mit uns sei und Frieden von unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Man kennt mich ja als einen, der gerne an die Grundlagen des christlichen Glaubens geht und damit an die fundamentalen Fragen des Lebens stößt. Predigen wie: Wer bin ich? Jesus, der ungemütliche Mann. Gott erkennen statt verstehen. Gemeinde heute. Das waren solche Themen, um nur einige zu nennen. Was liegt da näher, als die Frage zu stellen: Was ist eigentlich ein Christ? Nicht wer. Nicht wer ist ein Christ? Denn dann würde ich mir anmaßen, zwei Gruppen zu bilden: die der Christen und die der Nichtchristen. Nein, unsere Überlegung soll sein: Wer ist ein Christ? Was macht den Christen zu solch einem? Was sind seine Eigenschaften? Das bedeutet zunächst einzusehen, dass wir nicht automatisch durch unsere Geburt Christen sind. Die Bibel sagt, wir sind allzumal Sünder und bedürfen der Gnade Gottes. Der Titel eines Fachbuches lautet: Wenn Kinder zu Tyrannen werden. Sind wir dann aber später, ab unserem Abschluss des biblischen Unterrichts, Christen? Oder ab der Taufe? Ein Theologe stellte die Frage: Werden damit ständig neue Christen produziert? Also sind die mehr als 50 Millionen getaufter Bundesbürger Christen im Sinne des Neuen Testaments? Im Laufe des weiteren Lebens spielt dann die Schuldfrage eine immer größere Rolle. Der dänische Religionsphilosoph Søren Kierkegaard prägte das griffige Wort von der Einübung im Christentum. Da könnte man zurückgreifen auf Luther. Luther, der sagte: Christen sind komische Vögel. Sind wir das? Sind wir das wirklich? Da hat sich doch so einiges entwickelt. Da gab es die Traditionschristen, die Altpietisten, die Orthodoxen, die Konservativen, die Evangelikalen, die Charismatiker, bis hin zu den liberalen und modernen Theologien. Und alle nehmen für sich in Anspruch, die richtigen Christen zu sein. Müssen auch wir jetzt hier uns noch mit der Frage beschäftigen: Was ist ein Christ? Was soll diese Frage? Wir können doch zum Beispiel von einem muslimischen Migranten in einem Gespräch danach gefragt werden. Oder was längst Usus geworden ist, dass schon ein Gesprächspartner aus unserem christlichen Abendland, dem Land der Reformation, dem Land des Dietrich Bonhoeffer, dessen literarisches Hauptwerk Nachfolge heißt. Selbst die könnten uns danach fragen. Haben wir dann eine fundierte Antwort? Von einem, der es wissen muss, kommt diese Antwort: Ein Mensch erblickt das Licht der Welt. Der erste Kummer, der ihn quält: Es gibt so wenig wahre Christen. Die meisten stehen nur in Listen, die für die Steuerbank gefertigt. Sie werden christlich zwar beerdigt, doch sind als Christen sie längst tot. An fünf Punkten möchte ich festmachen, was Christen sind. Erstens, das Neue Testament redet ganz deutlich, ein Christ ist ein Mensch, der sein Leben an Jesus Christus ausgeliefert hat und vom Heiligen Geist geleitet wird. Römer 8. Alle, die vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne, Töchter Gottes, schrieb Paulus. Und er stellte ebenso eindeutig fest, wenn jemand den Geist Christi nicht hat, so gehört er auch nicht zu ihm, zu Gott. Zweitens, wie wird ein Mensch aber nun Christ? Dafür gibt es keine Patentlösung, da gibt es keine Rezepte. Gott behandelt jeden Menschen als Original und geht mit jedem seinen bestimmten Weg. Einige haben im Elternhaus von Jesus gehört und die Frage nach dem neuen Leben begleitet sie. Andere haben sich eine böse Ablehnung von Gott in diese hineingesteigert regelrecht. Sie bekämpfen ihn erbittert, obwohl sie ihn längst für tot erklärt haben. Wieder andere sind diesen Fragen gegenüber gleichgültig. Die Sache mit Gott interessiert sie nicht. Aber irgendwann wird wohl jeder in der für ihn bestimmten Weise von Gott angesprochen und vor eine Entscheidung gestellt. Wir haben es gehört. Die Entscheidung nämlich, will ich ihm meine Schuldfrage lösen lassen? Ihn, der seinen Sohn dafür hingab? Oder will ich so weitermachen wie bisher? Jetzt ist die Frage nach Jesus plötzlich unausweichlich geworden. Man kann sie wegwischen und verdrängen. Oder auch mit Argumenten beantworten. Mit Argumenten, die Verärgerung deutlich machen. Dann wäre eine Gelegenheit, in der etwas Neues beginnen sollte, vertan. Oder aber, ich kann mit dem verlorenen Sohn sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und der Welt. Ich bekenne dann ihm meine Sünden, nenne sie so, wie er sie mir zeigt beim Namen, und wenn mir dann der Widersacher einreden will, dass dieses Bekenntnis nur bis zur Zimmerdecke reicht und ungehört bleibt, was ist dann? Dann ziehe ich einen vertrauensvollen Christen hinzu. So habe ich einen Zeugen. Lehne ich den aus Scham ab, schäme ich mich mehr vor einem Menschen als vor Gott. Schließlich läuft alles auf die entscheidende Frage hinaus. Bin ich bereit, diesem Jesus Christus, dem Herrn meines Lebens, mein Leben auszuliefern und in Zukunft ihm als meinem Herrn zu gehorchen? Dabei geht es nicht darum, für welche Gruppe, Kirche oder Gemeinde ich mich entscheide. Es geht allein um Jesus Christus, um mein Verhältnis zu ihm. Wichtig ist allein, ob ich mein Leben ganz und gar an Jesus ausliefere und ihn, den Herrn meines Lebens, sein lasse. Es geht um die Hingabe des Lebens an Jesus. Das ist das, was die Bibel mit Nachfolge nennt. Jeder Mensch trifft täglich bis zu 20.000 Entscheidungen, haben wir gehört. Der Radiosender ERF Plus hat vom 3. bis 9. November dem Thema Entscheidung 7 Tage gewidmet. Die Woche der Entscheidung ist das. Da muss ja auch etwas dran sein. Es geht dabei zunächst wie durch einen Flaschenhals, der dann aber in die Weite führt, wie durch einen Tunnel, an dessen Ende helles Licht strahlt. Und nochmal, es ist hilfreich, wenn ich diesen Akt klar und bewusst in Gegenwart eines Zeugen vor Ziel. Er wird mir im Namen Jesu die Vergebung zusprechen können, mir die Gabe des Heiligen Geistes bestätigen und mich so in den Stand des neuen Lebens versetzen, was die Bibel Wiedergeburt nennt. Im dritten Kapitel des Johannesevangeliums sagt Jesus zu Nikodemus, diesem führenden, frommen Schriftgelehrten: Vor Gott sage ich dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er die Königsherrschaft Gottes nicht sehen. Ein drittes. Damit hat das neue Leben begonnen. Und das Herz ist erfüllt von der frohen und dankbaren Gewissheit. Wenn ich mit ruhiger Gewissheit sage, dass ich Ehemann bin, dann ist damit nichts über die Qualität als Ehemann ausgesagt. Ich kann ein guter und ein miserabler Ehemann sein, aber ich befinde mich im Stande der Ehe. Ich bin Christ und will ein guter Nachfolger sein. Apropos Ehe. Meine Frau und ich nahmen einmal an einem Seminar teil, auf dem das Angebot bestand, seine Ehe nochmal zu erneuern. Wir haben uns zugesagt, uns noch einmal so anzunehmen, wie wir sind, haben uns vergeben, was da zwischen uns geraten ist. Wir haben uns unsere Liebe noch einmal bestätigt und uns einander bedankt. Bestätigend und bestärkend war es, als uns dann ein Seelsorger segnete. So können wir auch mit unserem Christsein umgehen. Wir können es da genauso machen, indem wir unsere Beziehung zu Jesus erneuern. Herr, dir bin ich. Ich gebe mich dir neu hin, als dem Herrn meines Lebens. Ich unterstelle meinen Willen in deinem. Dazu bekenne ich dir all das, was mich von dir trennt, und danke dir für all das, was du für mich getan hast und tust. Durch den Segen eines anderen könnte dann der Heilige Geist spürbar werden. Viertens. Wie geht es weiter? Jesus nimmt das ihm übergebene Leben an und formt es nach seinem Willen. Wir sind dabei nicht passiv. Wir lassen diese Umwandlung nicht nur an uns geschehen, sondern öffnen uns dafür. Und diese Hingabe wird zu einer Neuorientierung, die das ganze Leben ausfüllt und jeden Tag neu vollzogen werden will. Hingabe bedeutet nicht Weggabe. Es geht nicht um Dauerverzicht. Sonst entstehen traurige Christen, denen nichts mehr erlaubt ist. Hingabe meint den Wechsel der Herrschaft. Wenn ein Schiff auf hoher See einen neuen Kapitän bekommt, dann liegt die Leitung in einer anderen Hand. Aber die Besatzung und das Schiff mit seiner Ladung sind die gleichen. Ein fünftes. Nun haben wir zu lernen. Kierkegaard nannte es, wie gesagt, Einübung im Christentum. Die Entscheidung für Jesus Christus bewirkt kein plötzliches und vollkommenes Neuwerden des Menschen und seines Lebens. Es ist richtig, dass der Mensch, der sein Leben an Jesus auslieferte, sich vom alten Leben und von seinen Bindungen lossagte. Aber der alte Mensch und sein Wesen, seine Natur, seine Veranlagung, seine Prägung, die sind noch da. Was jetzt beginnt, ist ein Kampf zwischen dem Geist Jesu und den alten Kräften. Paulus schrieb viel von diesem Kampf zwischen dem Geist und dem Fleisch. Wir merken, dass unsere körperlichen, seelischen und auch ja, hilfegewohnten Seiten des Lebens und eingefahrenen Reaktionen unmerklich wieder ihr Regiment übernehmen wollen über mich, zurückgewinnen wollen, was dem Widersacher da verloren gegangen ist. Im Grunde wissen wir, dass vieles daran falsch und schädlich ist. Und wir haben versucht, die eine oder andere Gewohnheit zu lassen, sie uns abzugewöhnen. Wir sind meistens daran gewöhnt, zu viel falsch zu essen. Wir können uns von schädlichen Genussmitteln nicht trennen. Von Alkoholmissbrauch, Nikotin, zu viel Süßigkeiten und so weiter. Auf bestimmte Anreize reagiert unsere Sexualität, unsere Fantasie automatisch und erzielt schließlich die Befriedigung des Triebes gegen den Willen. Reaktionen, die auf entsprechenden Anstoß hin unkontrolliert ablaufen, sind zum Beispiel schneller Ärger, Zorn, Bitterkeit, Rechthaberei, Neid und vieles mehr. Der Apostel Paulus wusste das, wenn er sagt, dass was ich nicht tun will, tue ich. Und das, was ich tue, will ich nicht. Wir wissen selbst, dass wir damit nicht gut leben können und werden doch nicht aus eigenen Kräften mit diesen Reaktionen fertig. Und darum sagt Paulus seinen Gemeinden, ihr könnt das lassen, denn ihr habt doch den alten Menschen samt seinem ganzen Tun ausgezogen und den neuen Menschen angezogen. Paulus hat rein. Das bedeutet, ihr seid nicht mehr auf eure eigenen Kräfte angewiesen. Als Jesus euer Leben übernahm, habt ihr das alte Leben abgelegt. Das soll nun verwirklicht werden, wenn es auch langsam geht. Der neue Mensch will in uns wachsen und Raum gewinnen. Das geht schrittweise und wird eingeübt sein. Aber Gewöhnung schafft geübte Sinne, sodass das Gute vom Schädlichen zu unterscheiden ist, Hebräer 5. Die Gewöhnung oder die Umgewöhnung geschieht also langsam, wie das Wachsen eines Menschen. Und darum ist im Neuen Testament von den Jünglingen und den Vätern die Rede. Es wird unterschieden zwischen Unmündigen und Erwachsenen. Das Ziel ist dabei aber nicht die ewige Jugend, sondern die vollkommene Mannesreife. Epheser 4. Bis Christus in euch Bestand gewinnt. Was bedeutet es nun, mein Leben Jesus ausgeliefert zu haben? Dazu möchte ich einige Eigenschaften näher brachen. Zunächst meinen Willen. Soll der Mensch nun ohne eigenen Willen leben? Ihn zerbrechen? Ein Mensch mit gebrochenem Willen ist ein Krüppel, mit dem nicht viel anzufangen ist. Das wäre ein schreckliches Missverständnis. Wenn ich meinen Willen an Jesus ausliefere, dann ist das zunächst ein Vorgang der Einordnung. Ich erkenne an, dass sein Wille dem meinen übergeordnet ist. Und ziehe daraus einige Konsequenzen in Richtung Gehorsam. Weil der Wille Jesu in jedem Fall der bessere und richtigere ist, kann ich nun lernen, meinen Willen in den Willen Jesu einzuordnen. Bis ich schließlich mit meinem Willen, dem Willen Jesu will, die Frage, was würde Jesus tun? Es setzt allerdings voraus, dass ich ihn kenne. Aus der Beschäftigung mit seinem Wort, durch persönliche Erfahrungen mit ihm und anderen Menschen, durch die Predigt. Das erfordert täglich Stille und Zeit, um hören zu können, was Jesus denn will. Dann mein Verstand. Müssen Christen, ihren Verstand an ihren Herrn ausgeliefert haben, jetzt ohne Nachdenken leben, wie man sagt, ihren Verstand an der Garderobe abgeben? Kann ein Mensch so leben, dass er in Richtung auf Gott eine Denklähmung hat, aber andererseits in seinem Beruf hellwach denken muss? Mit dem an Jesus ausgelieferten Verstand geht es wie mit dem Willen. Ich habe als Christ gelernt, präzis und klar verantwortungsbewusst zu denken. Da widersprechen sich wissenschaftliches Denken und Glaube nicht. Kritisches Denken. Wenn der Christ sein kritisches Denken Jesus ausliefert, dann soll er nur nicht kritiklos und obrigkeitshörig wie ein Untertan früherer Zeiten leben. Wir bekommen ganz neu die Fähigkeit, Menschen und Verhältnisse richtig zu betrachten und zu beurteilen. Und zwar im Lichte Gottes und seines Wortes. Ohne Vorurteile und, wie sonst so oft, nach äußeren Kriterien. Statt Menschen negativ zu begegnen, können wir sie jetzt in der Liebe Jesu annehmen und ihnen, wenn nötig, vielleicht helfen. Das Gefühl an Jesus auszuliefern. Was heißt das? Wir stellen fest, dass in unserer hochtechnisierten Welt das Gefühl keinen rechten Platz mehr hat. Wir sind kopflastig geworden und das Herz verkümmert. Damit ist der Mensch und sein Leben reduziert. Aber wir erfahren, dass die Liebe Jesu den Menschen erfasst, der sich ihm öffnet und die Welt der Gefühle ihren richtigen Stellenwert bekommt. Jesus will ganze Menschen aus uns machen und dazu gehört neben aller Sachlichkeit auch die Werte der Reichtum des Gefühlslebens. Wir lernen es, die Schönheiten dieser Welt zu sehen und uns darüber daran zu freuen. Unsere Welt wird reicher, wenn Jesus das Gefühl gereinigt und vom Negativen befreit hat. Dadurch entsteht die Fähigkeit, mit Menschen anders umzugehen, sie wirklich zu lieben. Als ein Zeichen der letzten Zeit spricht die Bibel davon, dass die Liebe erkalten wird. Christen haben das Potenzial, dem entgegenzuwirken, weil sie von Jesus geliebt sind. Ich fasse zusammen. Christen sind Menschen, die sich mehr und mehr an Jesus ausliefern. Ich glaube, den Text haben wir irgendwie. Und sich in den Bereichen ihres Lebens vom Heiligen Geist leiten lassen. Christen können sich freuen, weil sie wissen, von Gott angenommen zu sein und lieber Vater zu ihm sagen können. Christen können vergeben, weil ihnen vergeben ist. Christen können zuversichtlich sein, weil sie eine berechtigte Hoffnung haben. Eine Hoffnung auf ein zukünftiges Leben in Herrlichkeit bei ihrem Herrn. Sie haben Heilsgewissheit. Christen können beten, weil sie sich täglich Jesus, ihrem Herrn, anvertrauen. Ein Christ, solange es gut ihm geht, kommt aus, auch ohne das Gebet. Lebt in den Tag hinein sein Leben, denkt nicht an den, der es ihm gegeben. Schiebt selbst noch den Schuldgedank, dies fromm sein, auf die lange Bank. Doch wenn ein Unglück ihn ereilt, dann wird der Himmel angepeilt. Mein Gott, wenn es dich geben sollte, schon längst ich zu dir kommen wollte. Wie kannst du solches an mir tun? So eil herbei und hilf mir nun. wird seinen Alarmruf nicht erhört, den Notstandsglauben aberschwört. Wie kann ich denn Vertrauen fassen zu dem, der mich im Stich gelassen? Ob der das Beten je begreift, der Gott wie einen Dienstmann pfeift. Wir können es anders machen und jetzt gemeinsam beten, indem wir diesen Text mitsprechen. Gemeinsam. Herr Jesus Christus, mein Vertrauen auf dich ist oft schwach. Ich will so vieles selber machen, ohne dich einzubeziehen. Dabei hast du für mich gekämpft, gelitten und den Tod erduldet. Ich ängstige mich, weil die Unsicherheiten dieser Welt hineinreichen in mein Herz. Du willst mich zu einem frohen, liebenden, vergebenden, zuversichtlichen, kurz zu einem heilen Menschen machen. Wo stehe ich dir dabei im Wege? Durch meinen kleinen Glauben, durch mein geringes Vertrauen, durch meinen eigenen Sinn. Ich bitte dich, zeige es mir und verändere mich. Ich schenke mir Erkenntnis über meine Sünden und den Mut zum Erkennen, damit du mir vergeben und den Weg zu dir und mit dir frei machen kannst. Ich danke dir und lobe dich für die Freude, die du meinem Leben schenkst, für deine Liebe, die du mir immer wieder erweist, für deine Vergebung, wenn ich dich darum bitte, für die Hoffnung, die in dir gegründet ist, für das Heil, das ich in dir finde. Amen.